Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend gekommen seid. Schön, dass ihr live jetzt dabei seid oder später euch das Video anschaut auf www.joelmediatv.de. Heute mit dem letzten Vers aus Offenbarung 17. Nächste Woche geht es dann mit Offenbarung 18 los, mit einigen sehr wichtigen Versen, die man unbedingt auch gut studiert haben sollte. Aber heute, wie gesagt, der letzte Vers aus Offenbarung 17. Wir haben jetzt ja etliche Monate uns mit diesem doch sehr vernachlässigten Kapitel beschäftigt und eine ganze Menge an interessanten Dingen herausgefunden. Bevor wir heute beginnen, wollen wir wie immer ein Gebet sprechen und ich lade euch dazu ein, niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Abend diese Gelegenheit haben, gemeinsam in deinem Wort zu studieren. Danke, dass du in der Offenbarung uns zeigst, wie du bist und auch was auf dieser Welt passieren wird und auch schon passiert ist. Danke, dass wir vor Irrtum bewahrt werden, wenn wir deinem Wort folgen und die Prophetie zu unserem Licht machen auf unserem Weg. Ich möchte dich bitten, dass du heute mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist, dass wir noch etwas besser verstehen, was dein prophetisches Wort uns heute zu sagen hat und dass wir erkennen, wie sehr die Bibel eine ganze Einheit bildet. Sprich du zu uns, und halte du alle Störende fern nach deiner Verheißung. Amen. Ja, schlagen wir auf Offenbarung 17 und dort Vers 18. Offenbarung 17, Vers 18 ist im Grunde genommen eigentlich nochmal so ein zusätzlicher Vers, der nach all dem Gesagten, nach der Vision und der Erklärung nochmal so eine Art Zusammenfassung eigentlich gibt. Wir haben ja gesehen, Johannes sieht die Frau auf dem Tier in der Wüste, die Frau wird beschrieben, das Tier wird beschrieben, die Köpfe werden beschrieben, die Hörner werden beschrieben, das ist alles genau studiert und dann festgestellt, wie am Ende jetzt in den Versen 16 und 17 die Hörner mit dem Tier gemeinsam die Hure vernichten werden. Das ist eigentlich eine Erklärung für das Austrocknen des Euphrats, dass ganz am Ende unter den letzten Plagen diese Einheit von Kirche und Staat, von Bevölkerung und Predigern aufgebrochen wird und am Ende die Verführer vernichtet werden mit den Waffen, die eigentlich gegen die Gläubigen gerichtet sein sollten. Das also nur als kurze Wiederholung nochmal. Und in Vers 18 haben wir nochmal einen zusammenfassenden Gedanken über diese Frau Babylon. Offenbarung 17, Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Wir haben ja schon etliches über diese Frau studiert und ihren ganz kurz mal zusammen, was wissen wir alle schon, was haben wir studiert, was wisst ihr über diese Frau aus diesem Kapitel? Wenn wir das kurz zusammenfassen, damit wir nicht alles dann nochmal neu erfinden. Was wisst ihr über diese Frau aus diesem Kapitel? Ja, sie sitzt auf dem Tier, das heißt, sie reitet eine politische Macht, ja, sie beherrscht eine politische Macht und sie geschmückt, ja. Sie scheint sehr reich zu sein. Was noch? Einen Becher in der Hand und in dem Becher haben wir gesagt, sind, was ist da drinne? Ja, sie ist der Wein Babylons und sie ist trunken mit dem Blut der Heiligen. Ganz genau. Was noch? Was fällt euch noch ein? Diese Frau. Sie wird genannt eine Hure, die mit den Königen der Erde Hurerei treibt, die Verbindung von Kirche und Staat. Sie hat einen Namen, wo ist der geschrieben? Ja, der Name ist Babylon, das ist ein Geheimnis, ja, ein geheimnisvoller Name. Da spielt auch diese Idee von der Mysterienreligion eine Rolle. Babylon steht an ihrer Stirn und sie ist nicht alleine da, sondern sie ist die Mutter der Huren. Das heißt, diese eine Mutterkirche hat noch, oder dieser Kirchenstaat hat noch viele andere Kinder, viele andere abgefallene Kirchen produziert. Wir haben damals gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen der Frau und dem Tier. Obwohl die so eng zusammen sind, dass in vorigen Kapiteln Offenbarung 13 da kein Unterschied gemacht worden ist, macht Offenbarung 17 diesen Unterschied zwischen der Frau und dem Tier. Tier. Wofür steht das Tier? Dieses siebenköpfige Tier. Ja, fast. Es steht eigentlich für den Kirchenstaat. Es ist dasselbe Tier aus Offenbarung 13 nur transformiert. Das heißt, das Tier steht für den Kirchenstaat. Wofür steht dann die Frau? Für die Kirche selbst. Wir haben festgestellt, dass die katholische Kirche auch weiter existiert hat, als der Kirchenstaat seine tödliche Wunde bekommen hat. Ja, als 1798 der Papst in Gefangenschaft war, gab es die katholische Kirche noch. Man konnte überall in Österreich und Italien in die katholische Kirche gehen. Die Kirche mit ihren Lehren blieb ja bestehen. Und obwohl wir das oft in der Prophetie in eins setzen, gibt es schon einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen der Kirche und dem Kirchenstaat. So eng, dass es heißt, die Kirche sitzt auf dem Kirchenstaat, hält ihn fest. Aber es werden dann die staatlichen Mächte sein und auch der Kirchenstaat selbst, der Menschen, die dann von den Predigern, von den reinen Verkündigern verführt worden sind, die sich dagegen gegen sie auflehnen werden. Jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Es heißt hier in Vers 18, die große Stadt, die die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Wörtlich steht hier sogar eigentlich, sie hat ein Königreich. Was also bedeutet nicht, sie sitzt auf dem Tier. Ja, sie hat ein Königreich in ihrer Hand. Und dann heißt es, sie wird genannt eine große Stadt. Und ich denke, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben das ab und zu auch schon mal behandelt, aber wiederholen wir kurz. Warum heißt die Hure Babylon eine große Stadt? Warum wird sie große Stadt genannt? Okay, also es ist keine kleine Rebellion, ja, es ist eine große, in dem Fall sogar eine weltweite Rebellion, da passt vielleicht das Bild von einer großen Stadt, okay? Doch andere Ideen, warum als eine große Stadt? Ja, die Kirche, diese abgefallene Kirche, Rom, die römische Kirche, wird dargestellt nicht nur als eine Frau, sondern auch als eine Stadt, eine große Stadt. Warum? Gibt es andere Bibelstellen, die uns das helfen zu erläutern? Welche andere Bibelstellen sprechen vielleicht von dieser großen Stadt? Also eine Stelle solltet ihr auf jeden Fall kennen, sehr gut sogar, weil sie Teil unserer Kernbotschaft ist. Offenbarung 14, da kommt auch die große Stadt vor, oder? Da heißt es nämlich, in welchem Vers? In Vers 8, zweite Engelsbotschaft, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Genau. Das heißt, diese Idee von Babylon als der großen Stadt wird in der Offenbarung öfter dargestellt. Und wenn also die dreifache Engelsbotschaft diese Idee beinhaltet, dass Babylon eine große Stadt ist, bedeutet es, dass Babylon eine große Stadt ist. Wo kommt noch die große Stadt in der Offenbarung vor? In 18, ja genau, also in 18,2 wird Babylon die Große nochmal genannt und du sagst Offenbarung 18, Vers 10, genau. Wehe, wehe, du große Stadt Babylon. Also immer und immer wieder dieses Idee von der Großen. Was war das Besondere an Städten damals? Haben damals die meisten Menschen in Städten gelebt? Zur Zeit von Johannes oder auch davor? Eher nicht. Die meisten Menschen haben eher so ländlich gelebt und nur wenige Städte, es gab nur sehr wenig große Städte. Übrigens, das antike Babylon war tatsächlich die größte Stadt, die man damals kannte. Noch größer als Athen, größer als Rom. Und warum hat man Städte gebaut? Erstmal so grundsätzlich, warum gab es Städte? Weiß ich, welchen Zweck hatten Städte? Okay, bevor wir gleich zu der theologischen Bedeutung von Städten kommen, erstmal zu der ganz rein soziologisch-zwischenmenschlichen. Warum bauen Menschen Städte in der damals schon? Ja, das Zusammenleben ist organisierter, oder? Weil in einer Stadt, da kann man sich gegenseitig schützen, da gibt es eine Mauer, Da kann man verschiedene Berufe haben, die alle, man ist spezialisiert, nicht wahr? Der eine macht die Schuhe, der nächste macht die Haare, der nächste backt das Brot, nicht wahr? Wenn man alleine auf dem Land lebt, muss Idee von einer Stadt ist, in einer Stadt organisieren sich die Menschen viel mehr, als wenn sie alle so für sich alleine leben. Städte sind deswegen entstanden, damit die Menschen sich organisieren. Jede Stadt ist eigentlich eine Organisation. Da gibt es einen Marktplatz, die Stadt wird geplant, dann gibt es Wächter und so weiter. Das heißt, warum sage ich das? Die Tatsache, dass Babylon eine Frau genannt ist, weist darauf hin, dass es, wie wir wissen, eine Frau in der biblischen Prophetie steht für eine Gemeinde, eine Kirche, ja. Aber die Tatsache, dass es sich um eine Stadt handelt, weist auch darauf hin, dass das nicht irgendwie ein paar versprengte Gläubige sind, sondern eine gut durchdachte Organisation. Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Wir sagen ja oft in unserer Definition, es geht bei Babylon um die Organisation, ne? Es geht nicht um die Menschen da drinnen. Ja, wir wissen ja, Gott hat viele noch in Babylon. Wir sagen das oft, es geht um die Organisation. Aber wir nennen nicht ein Bibelfest dafür. Aber hier haben wir einen Hinweis auf die Tatsache, dass Babylon eine Stadt genannt ist, die ein organisiertes Zusammenleben von Menschen ist. Zeigt uns, dass hier tatsächlich die Bibel von einer organisierten Gemeinde ausgeht, die, gerade weil sie auch so organisiert ist, durchaus auch ein Problem darstellt. Noch etwas. Gehen wir nochmal zurück zu der Idee mit Kain und dann auf der Turmbau zu Babel. Diese ersten Städte, aus welchem Grund sind die gebaut worden? Also abgesehen von dem soziologischen Grund, dass man sich organisieren kann, aber so jetzt mehr theologisch, geistig, warum hat Kain eine Stadt gebaut? Warum haben dann die Menschen eine Stadt gebaut? Was war ihr Ansinn? Ja, ist gegen Gott gerichtet. Genau, also schon bei Kain haben wir diese Idee der Rebellion. Ja, nicht so leben, wie Gott es gesagt hat, sondern irgendwie anders leben. Ja, ich denke, wir finden dasselbe auch beim Turm zu Babel, auch die Idee der Rebellion. Gott sagt, ihr sollt euch zerstreuen und sagen, wir wollen unbedingt zusammenbleiben. Ja, die Idee der Rebellion. Ja?
Der
Kleine
hat
ja
Angst, dass wenn jemand sich das hier erschlägt, aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, dass er geschlafen hat, wo irgendwie Augen zumacht und weiß, dass er nichts passiert.
Genau, der Versuch, sich selbst zu schützen, mit menschlichen Mitteln irgendwie das Leben zu bewahren, was sie letztendlich auch mal das ganze Ansinnen von weltlichen Organisationen ist. Ja, irgendwie, wenn man merkt, Gott ist nicht mehr mit mir, muss man trotzdem irgendwie noch seinen Schutz woanders herbekommen. Was ja auch bei der Frau dann der Fall gewesen ist. Ja. Sie hat Jesus verlassen, hat sich bei den Königen der Welt Schutz gesucht. Hier in Offenbarung anschauen sollten. In Offenbarung 16 und aus Vers 19 hat bedeutet, dass die Stadt Babylon nicht allein auf die katholische Kirche beengt angewandt werden kann, sondern es heißt hier in Vers 19, und die große Stadt wurde in wie viele Teile zerrissen? Drei Teile. Das heißt, Babylon, die große Stadt, auch die Frau, besteht am Ende sozusagen auch aus drei Elementen. Die Stadt hat drei Elemente und die Stadt steht der Halbkörper vielen und Babylon, der große, wurde vor Gott gedacht, damit ihr den Becher des Gutmeines, des Zornes gebe. Was sind wohl möglicherweise die drei Teile Babylons, auf denen Babylon sich zusammensetzt?
Also das Heidentum.
Das Heidentum? Okay, ja. Also direkt aus Offenbarung 16 genommen. Welche drei Elemente können da zusammen gehören, die dann unter der 6. und 7. Plage wieder auseinanderzüssen? Da haben wir den Drachen, Tier und den falschen Propheten. Ja, damit diese drei Elemente, die zusammenkommen in der Endzeit zur Schlacht von Armageddon und dann durch die 5., 6. und dann auch 7. Plage wieder auseinandergerissen werden. Ja, der Euphrat vertrocknet, die Stadt Babylon verliert ihre Ordnung und es beginnt ein Gemetzel untereinander. Damit wird Gottes Volk dann letztendlich auch erstmal gerettet. Ich wollte mit euch heute noch etwas Interessantes machen, etwas genau über diese Idee der großen Stadt nachdenken. Wo kommt zum ersten Mal in der Bibel die große Stadt? Nimrod. Schauen wir mal genau, und zwar, das ist in welchem...
1. Mose, genau. Kapitel 5. 5 ist zu früh, 5 ist noch vor der Sonne. 1. Mose.
Erste Mose Kapitel, das ist bei der großen Völkertafel. Das ist Kapitel 10. Okay. Ja, hier auf vor 1. Mose 11. Und da heißt es hier in Vers 8 und folgende: Auch zeugte Kusch den Nimrod. Der war der erste Gewalthaber auf Erden, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war, was war der Anfang seines Königreiches? Babel, sowie Erek, Akkad und Kalne im Land Sinea. Von diesem zog er aus nach Assur und baute Ninive, Rechobot, Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach, das ist die große Stadt. Also worauf bezieht sich der Begriff, die große Stadt hier? Nennen wir vielleicht? Also er bezieht sich auf nicht nur allein auf die geografische Stadt Babylon. Könnt ihr das sehen? Babel ist hier nur der Anfang seines Königreichs. Ich würde sagen, vielleicht bezieht es sich sogar auf das gesamte Reich, das er hat. Ja? Also mit anderen Worten, in Babel angefangen und dann Stadt für Stadt dazugenommen, bis ein richtig großes Reich entstanden ist. Er war der erste Herrscher sozusagen, es war noch kein ein paar tausend, aber das ist die große Stadt. Mit Sicherheit war sein Reich klein, wie es war im Vergleich.
Das machtvollste Reich überhaupt.
War der erste. Er hatte die Hegemonie. Die große Stadt. Das ist offensichtlich vor dem Turmbau oder nach dem Turmbau gewesen sein. Also, wenn man jetzt die Kapitel nimmt, würde man denken, vor. Aber wenn sein Königreich von Babel ausging, muss es nach dem Turmbau gewesen sein, denn die Stadt hieß ja erst Babel nach der Zerstreuung, oder? Die Menschen sind erst an den Ort gekommen, haben den Turm bauen wollen, als das nicht geklappt hat, sind sie zerstreut worden, deswegen ist der Ort Babel und jetzt dass der Nimrod ausgehend von dieser Ruine Babel eine Stadt offensichtlich gebaut hat und ausgehend von dieser Ruine nach der Welt erobert hat.
Das heißt, die große Stadt hat natürlich zu
tun mit Babylon, bezeichnet also wie aus diesem Gedanken der Rebellion, der zunächst einmal wieder zerstreut worden ist, dann doch ein Weltreich wurde. Es lohnt sich mal, Stück für Stück die Chronologie Babylons anzusehen. Wir haben die große Stadt, baut auf diesem Ort Babel auf. Aber Babel, wer hat die Idee gehabt, einen Turm zu gründen? Wer war das? Wer kam auf die Idee, wir wollen einen Turm bauen? Vielleicht Nimrod, ja, das könnte man vermuten, dass er schon dabei war, ja? Steht aber nicht explizit in der Bibel.
Nachfahren von
Noah? Ja, genau, Nachfahren von Noah. Wer waren die Nachfahren von Noah?
Also wir haben gesagt, waren alle Nachfahren
von Noah dafür, diesen Turm zu bauen? Die Bibel sagt das nicht ganz genau, aber Ellen White macht uns deutlich, dass es vor dem Turmbau eine Spaltung gab. dass die große Mehrheit der Nachfahren das Gebirge verlassen hat, in die Ebene gegangen ist und dort dann angefangen hat, während eine kleine, ein kleiner Überrest sich abgesondert hat. Und woher kamen all die zusammengenommen? Die kamen alle von Noah, richtig? Noah und seine Familie. Was können wir über Noah und seine Familie sagen? Was war das Besondere an Noah und seiner Familie? Das waren die Geretteten, oder? Also, fangen wir mal die Chronologie Babylons an. Wir haben zu Gerettete, die durch die Sinnflut hindurch gerettet worden sind. Wodurch sind sie gerettet worden? Durch Gottes Gnade, durch die Arche, nicht wahr? Sie mussten zwar mitarbeiten, ja, sie mussten selbst bauen, aber es war, der Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, ja, sagt die Bibel. Gerechtigkeit aus Glauben. Durch Glauben hat er die Arche gebaut, also sind sie gerettet worden. Halten wir fest. Wir gucken gleich noch auf eine interessante Parallele. Also durch den Glauben haben wir hier eine Gruppe von Geretteten. Kurze Zeit später passiert offensichtlich was. Auch wenn es in der Bibel nicht so genau beschrieben steht, aber es muss offensichtlich passiert sein. Es ist danach direkt passiert, als sie jetzt gerettet sind, das Wasser ist abgeflossen, die Erde ist wieder trocken, das Leben beginnt. Was passiert mit dieser kleinen Gruppe? Erstmal beginnt ein Abfall, oder? Da muss wieder ein Abfall gewesen sein. Wir wissen das schon, dass an der Geschichte von Noah selbst, der betrunken ist, nicht wahr? Und wissen, wie zwei seiner Söhne gut reagiert haben, aber einer regiert schon wieder rebellisch. Innerhalb der Gruppe der Geretteten zum Vorschein. Okay. Daraus resultiert natürlich, wie richtig gesagt habe, eine. Das kann man nicht so gut lesen. Ist das besser? Ja, ist besser. Eine Spaltung. Der größere Teil verlässt das Gebirge und geht dahin, wo es einfach ist. In die Ebene. Ein kleiner Teil bleibt im Gebirge zurück. Merkt euch das, ein kleiner Teil bleibt im Gebirge. Diejenigen, die in die Ebene gehen, bauen jetzt diesen Turm. Warum bauen sie den Turm, haben wir schon gesagt? Ja, sie wollten gegen Gott rebellieren, oder? Rebellion gegen Gottes Gesetz. Denn was hatte Gott gesagt? Gott hat gesagt, ihr verteilt euch, bevölkert die Erde. Stattdessen rebellieren dieses Gesetz und sagen, nein, durch unsere eigenen Werke wollen wir den Himmel kommen. Ja? Was passiert dann? Als sie scheinbar eine Machtfülle bekommen, wo selbst Gott sagt, wenn ich sie jetzt weitermachen lasse, wird ihnen nichts verwehrt bleiben. Was passiert? Sie werden verwirrt und sie werden zerstreut und ihre Macht wird erst einmal gebrochen. Nennen wir Verwirrung, Zerstreuung? Zerstreuung. Okay. Jetzt als nächstes. Und das ist jetzt, wo Kapitel 10 eine Rolle spielt. Obwohl jetzt der Turm da halb fertig nur ist, die Völker in alle, die Familien und als Sippen sich in alle Länder verteilen, verschiedene Sprachen sprechen, ist doch einer, der sagt, ich will doch Macht haben und ich will jetzt diese verschiedenen Völker, diese verschiedenen, am Anfang waren es ja wahrscheinlich nur Sippen, ja, Familien, Clans, kleinen Städten, ich will die jetzt alle unter meine Kontrolle bekommen. Schritt für Schritt werde ich sie alle meinem gründet jetzt ein Gewaltreich, der erste Gewaltige auf Erden. Und dieses Gewaltreich wird genannt die große Stadt. Könnt ihr das sehen? Die große Stadt. Und so wird Babylon, oder dieses Großreich da in Mesopotamien, wird jetzt quasi zu der vorherrschenden Macht in Bericht aus, weil es sich um Abraham fokussiert und so weiter. Wir wissen aus der Geschichte, da waren die Sumerer, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da waren die Akkader, da gab es dann verschiedene Großreich-Dynastie von Ur und hast du nicht gesehen, verschiedene andere, das Reich von Akkade und dann später auch Hammurabi, nicht wahr? Schon mal gehört, Gesetz des Hammurabi und so. Also Babylon war über einen langen Zeitraum sehr wichtig. Hat allerdings im Laufe der Zeit nicht immer die vollständige Kontrolle gehabt. Da gab es immer natürlich auch andere. Da gab es Ägypten, da gab es dann die Hethiter. Babylon ist sogar mal eingenommen worden, ja, von den Hethitern. Und irgendwann hat Babylon seine Vormachtstellung in der Welt Völker aus dem Osten und dann die Hethiter und dann die Aramäer und dann am Ende die Assyrer vor allem, ja. Und als nach der Zeit der Könige von Israel, da war Babylon eigentlich nur noch eine Stadt, die war berühmt für das, was vor hunderten von Jahren geschehen ist, ja. Alle kannten noch die alten Geschichten, das Gilgamesch-Epos und alles, die Kaltschrifte der Sumerer. Ja, so. Geschichtsträchtiger Ort, könnte man sagen. Ja? Die Assyrer waren jetzt die Welt. Also, ich würde mal sagen, man könnte es bezeichnen als eine Zeit der Schwäche. Ja? Hatten eigentlich nichts zu sagen, gehörten, waren anderen Mächten untertan, haben aber diese Tradition der babylonischen Religion immer weitergeführt. Ja, also, selbst die Assyrer, die Babylon dann beherrschten, hatten immer großen Respekt vor den Tempeln der Babylonier und vor den Priestern und vor der Astrologie und vor den... Dann passiert was ganz... Zur Zeit von Hiskia kommt ein Prophet und sagt, dieses geschwächte Babylon, das früher mal vor Jahrhunderten die Welt regiert hat, das wird wieder zur Weltmacht werden. Wisst ihr, welcher Prophet das war? Ein Prophet, der zum König Hiskia kommt. Ihr kennt eher die Frage, die er stellt. Er stellt die Frage, was haben Sie in deinem Haus gesehen? Welcher Prophet war das? Der Hiskia, der war nämlich gerade gesund geworden. Und dann er um Gott um 15 Jahre mehr gebeten hat. Und dann kommt nicht wahr, der Prophet und sagt, als Zeichen wird die Sonnenuhr, nicht wahr? Schritte zurückgehen und streicht ihm dann Feigenmasse auf den Tumor, der geht noch hinaus, wie man es heute auch noch mal beobachten kann. Und dann ist es der Jesaja, der ihm sagt, nachdem die Babylonier und sich das alles anschauen, deine Königssöhne werden einmal in Babylon am Hof sein, weil Babylon letztendlich Jerusalem einnehmen wird. Gibt es noch andere Propheten, die das sagen, dass Babylon plötzlich wieder zu alter Macht zurückkehren würde? Jeremia sagt das, ja. Der Sturm aus dem und ganz besonders auch Habakuk. Habakuk sagt, nicht weil die Chaldeer in Habakuk 1, wo er sagt, ich tue ein Werk, ihr würdet es nicht glauben, wenn es geschehen würde, ja. Lass mal kurz mal lesen. Genau, Vers 6, Vers 5. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher, verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die weiten Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Also die Propheten sagen jetzt voraus, das alte Babylon, das jahrhundertelang die Welt regiert hatte, aber dann in der Versenkung verschwunden ist, würde wieder Weltmacht werden. Und das wäre so unglaublich, dass niemand das fassen könnte. Also haben wir eine prophetische Warnung. Prophetische Warnung. Ja? Und der Jesaja, der Jeremia, Habakuk. Die Wunde heilt, sozusagen. Ja? Prophetische Warnung. Und was passiert dann? Natürlich, ihr kennt die Geschichte. Dann kommt ein junger Mann, ein Prinz. Und der besiegt die Assyrer. Sein Name ist Nabucodonosor der Zweite, genau. Nebukadnezar ganz plötzlich und überraschend, sein Vater Nabucodonosor hat natürlich schon einiges vorbereitet, plötzlich ist Babylon wieder Weltmacht. Und was passiert mit Gottes Volk? Ist in der Gefangenschaft, ja, und es gibt nur wenige Übrige. Und unter diesen wenigen Übrigen, die treu zu Gott stehen, gehört vor allem ganz bekannterweise Daniel und seine Freunde, ja, die zwar jetzt umgeben von Babylon sind, aber sich nicht von babylonischen Lehren infiltrieren lassen, die treu zur Prophetie stehen. den uns Leute aus Babylon noch gewinnen, nämlich am berühmtesten den, wen haben sie gewonnen? Also wie hat Gott gewonnen aus Babylon? Den Nebukadnezar, oder? Nebukadnezar sogar noch bekehren. In dieser Zeit gibt es Anbetungsgesetze. Wenn du nicht so anbetest, wie der Staat es dir sagt, wirst du sterben. Ja? Und dann nimmt das mit Babylon solch, wird das so schlimm, ja, der man nimmt den Wein Babylons, tut ihn in heiligen Gefäße, macht eine große Party und dann kommt die letztendgültige Botschaft Gottes an die Wand und innerhalb kürzester Zeit kommen die Könige aus dem Osten, nämlich Kyros, und vernichten Babylon, oder besiegen Babylon und befreien das Volk. Also dann Untergang durch Könige vom Osten. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, die Geschichte Babylons hat eine Parallele. Eine große Parallele, nämlich, da gibt es auch eine Gruppe von Geretteten im Neuen Testament. Wie nennt man die im Neuen Testament, die Geretteten? Nicht Nachfolger Noahs, sondern die Nachkommen von, die geistlichen Nachkommen von Jesus Christus. Noah heißt ja der, der Trost geben wird. Jesus ist der Tröster. Ja? Jesus, so wie Noah eine Arche baute, hat eine Errettung für uns erwirkt. Und alle, die Jesus folgen, werden aus Glauben gerettet. So gibt es also nach dem Jesu Kreuzstift eine Gruppe von Geretteten, von Gläubigen. Man nennt sie auch Christen. Und was passiert nach kurzer Zeit? Innerhalb der Christenheit? Es gibt einen Fall. Ja? Hat auch wieder mit dem Wein zu tun, nicht wahr? Der Wein Babylons. Und dann kommt es zu einer Spaltung. Man spricht darüber, nicht wahr? Wie dann die größte Anzahl der Christen sich das und mit dem Staat zusammengeht, während im Gebirge bleiben. Nicht wahr? Ganz interessanterweise. Wir bleiben im Gebirge. Und macht dann diese abgefallene Christenheit mit Hilfe des römischen Staates, ändern sie das Gesetz Gottes, führen den Sonntag ein und das ist uns bewusst, gibt es für einen kurzen Punkt die Weltmacht Rom mit Staatsreligion Christentum. Und ich glaube, Gott sagt hier dasselbe, das ist quasi dasselbe wie der Turmbau zu Babel. Ja? Und Gott macht dasselbe wie damals, er sagt, okay, wenn das so weitergeht, dann wird ihnen nichts wert bleiben. Wenn die Weltmacht Rom, das Christentum zusammengehen, dann, das ist zu katastrophal. Wir müssen ein bisschen Zerstreuung bringen. Welche Zerstreuung kommt in dem Moment, als Rom mit dem Christentum zusammengeht? Welche Zerstreuung kommt? Gibt es auch eine Zerstreuung dann? Antike Geschichte. Ist das Römische Reich für immer stehen geblieben? Nein! Sondern das Römische Reich zerfällt. Die verschiedenen germanischen Stämme kommen und das ist alles zerstreut sich und zersplittert sich. Erneut sozusagen, weil mit anderen Worten, wenn das abgefallene Christentum in diesem geeinigten Römischen Reich noch ein paar Jahrhunderte länger existiert hätte, dann wäre es mit der Welt wahrscheinlich sehr schlimm ausgesehen. Ja? Also die Vernichtung oder die Zerstörung des Römischen Reiches hilft eigentlich sozusagen, das Ganze ein bisschen zu verzögern. Ja, jetzt hat man nämlich die Franzosen da und die Deutschen da. Die bekämpfen sich. Es ist gar nicht so einfach, die alle unter den Hut zu kriegen. Aber jemand schafft es trotzdem. So wie der Nimrod, der von Babel ausgehend jetzt sozusagen Stadt zu Stadt erobert und eine große Stadt erobert, entsteht jetzt in diesen Trümmern des Römischen Reiches, das vorher das Christentum etabliert hatte, entsteht jetzt das kleine Horn, das Papsttum. Die römisch-katholische Kirche, die genau durch eine Herrschaft über die deswegen auch die große Stadt. Aber dann passiert mit dem Römischen Reich, mit dem Papsttum genau das gleiche wie auch mit damals mit Babylon. Irgendwann verliert es seine Stärke. Und zwar so Stück für Stück. Mal geht es auf und wieder ab. Nicht wahr? Auch Rom ist übrigens sogar, das Gipsy Rom, eingenommen worden. Eine längere Zeit der Schwäche, schließlich endet das sogar in der tödlichen Wunde. Und dann haben wir das gleiche Phänomen, so wie damals Jesaja und Jeremia und Habakuk gewarnt haben, dass kommt noch was, die kommen noch mal.
Ihr werdet es nicht glauben, sagt die Offenbarung auch.
Auch wenn sich jetzt niemand vorstellen kann, die da jetzt seit ein paar Jahrzehnten da im Vatikan sitzen und vom Weltfrieden reden und immer noch ihre alte Tradition, ihre alte Religion üben, aber scheinbar an den Augen der Welt keinen Einfluss haben auf die Weltpolitik, die kommen wieder. Eine prophetische Warnung. Dreifache Engelsbotschaft. Und was wird passieren? Genau das wird eintreten. So wie unser Nebukadnezar dann plötzlich so wird auch das scheinbar so altehrwürdige römisch-katholische System, das im Mittelalter regiert hat, plötzlich wieder die. Und naja, genau dann wird es auch zu Anbetungsgesetzen kommen. Und das zeigt übrigens, warum das Buch Daniel mit seinen. So im Gesamtablauf seht, stellt ihr fest, das Buch Daniel ist in dieser Sequenz ganz am Ende. Sozusagen, ja, das ist so die Zeit kurz vor dem Untergang. Und all die Geschichten des Propheten seiner Freunde sind Geschichten, die halten sollten. Ja, das wisst ihr wahrscheinlich auch so. Und dann diese große Stadt unter durch die Könige vom Osten, und die Könige vom Osten, Kyros, ist ein Symbol für wen? Jesus Christus, der wiederkommt und dann der Herrschaft Babylons ein Ende bereitet. Also ihr seht die Idee mit großen zurückverweisen auf Nimrod und die Entstehung. So als Vergleich, sondern hat wirklich, also man kann an der Geschichte Babylons sehen, wie letztendlich in der Bibel die Dinge immer wieder für sich wiederholt. Ja. Als andere Zeiten, man kann jetzt nicht das alles eins zu eins übertragen, aber so vom Prinzip ist es immer wieder dieselbe Geschichte. In der nächsten Woche, wie die letzte Warnung aussieht. Ja. So wie dann kurz vor dem Untergang die Hand Gott Botschaft hat, wie auch durch Hesekiel und andere schon im Vorhinein Botschaften gebracht worden sind. Jeremia auch flieht aus Babel, nicht wahr? Geht aus ihr raus. Diese Botschaft genannt. Das werden wir dann am nächsten Mal anschauen.
Genau. Bis dahin.
So viel zur Offenbarung 17. Und ich würde vorschlagen, bevor wir dann in die Pause gehen oder in die Gebetsstunde, lasst uns noch zum Gebet niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir in deinem Wort so viele interessante Parallelen sehen können und sehen können, dass Altes und Neues Testament, die Geschichten und auch die Prophetie, alles zusammenwirkt, um immer wieder zu zeigen, dass es beim Evangelium um dieselben Prinzipien geht. Nämlich um Glauben, Gehorsam und Treue. Und darum eben nicht eigenwillig gegen dich zu agieren, um nicht, ja, gegen dich zu rebellieren. Wir haben heute erneut gesehen, dass die Geschichte sich wiederholen wird. Und dass das, was mit dem buchstäblichen Babylon passiert ist, auch mit den großen Kirchen dieser Welt passieren wird. Und wenn wir in dieser Zeit leben, möchten wir dich bitten, dass wir echte Daniels sein können, die treu zu deinem Wort stehen, die sich, ja, so wie Daniel und seine Freunde auch gesund, ja, die Gesundheitsbotschaft annehmen, um einen klaren Kopf zu haben, um inmitten dieser weltweiten Verführung treu zu dir stehen zu können. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns jeden Tag mit deinem Heiligen Geist erfüllen möchtest und uns auf das vorbereiten möchtest, was auf uns zukommt. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen.